Herzlich willkommen bei Halt Ed zusammen, dem Podcast zum Wahljahr 24 von Gegen Vergessen für Demokratie e.V. Mein Name ist Adela Djulovic, ich bin Mitarbeiterin in der Öffentlichkeitsarbeit bei Gegen Vergessen für Demokratie und politische Bildungsreferentin. Ich werde die Ehre haben, Sie als Host durch die kommenden Gespräche zu führen. Ich bin heute an der Ruhr-Universität Bochum und darf ganz herzlich Mila Tabesch begrüßen als unseren Gast für diese Episode und freue mich ganz herzlich. Wir wollen mit dir ca. 20 bis 30 Minuten jetzt über die Wahlen 24 sprechen und möchten dabei über deine Erfahrungen und deinen Blick auf Europa und auf die politische Ebene natürlich auch blicken. Über deine Arbeit mit jungen Menschen aus dem Ruhrpott hören und zu guter Letzt, wir möchten auch über die Frage sprechen, welche Bedeutung die Europawahlen dieses Jahr haben, vor allem, weil auch zum ersten Mal junge Menschen ab 16 Jahren wählen dürfen. Genau, und bevor wir loslegen inhaltlich, würde ich dich ganz gerne bitten, in drei kurzen Sätzen dich selber vorzustellen.
Ja, vielen Dank, liebe Adela, ich freue mich sehr über die Einladung, heute hier mit euch oder mit dir sprechen zu dürfen. Ich hoffe, ich schaffe es so kurz, mich zu fassen. Mein Name ist Milat Tabisch. Ich bin 27 Jahre alt, bin geboren und aufgewachsen in Bochum im Ruhrgebiet. Meine Eltern kamen Anfang der 90er Jahre aus Afghanistan, aus Kabul, hier in die Stadt. Und ich habe eine Schwester, habe hier mein Abi gemacht. Bin dann nach Osnabrück, habe dort europäische Studien und Rechtswissenschaften studiert, im Master in Berlin weitergemacht, Public Policy und zuletzt ein Jahr in New York studieren dürfen. Seit letztem Jahr bin ich zurück in meine Heimat, wieder in Bochum und habe die Initiative Ruhrpott für Europa im vergangenen Sommer gegründet, mit dem Ziel, die junge Generation im Ruhrpott für die Europawahl zunächst zu sensibilisieren und dann im besten Schritt oder im nächsten Schritt sie für die Europawahl zu mobilisieren für den 9. Juni.
Ja, super spannender Werdegang und vor allem auch so sehr, sehr wichtiges Vorhaben. Bevor wir jetzt inhaltlich wirklich einsteigen, würde ich dich noch ganz gerne fragen, wie war dein Einstieg in die Politik? Also wann hast du dich irgendwie so politisiert? Und was sind so deine ersten Erinnerungen, als du irgendwie so Europa gehört hast oder so diese Idee von einem geeinten und diversen, Europa?
Mhm. Es fällt mir oft schwer, einen konkreten Moment in meinem Leben auszumachen und zu sagen, das war der Moment, wo der Funke übergesprungen ist und ich irgendwie politisch interessiert oder politisiert oder für, ja, politische Themen auf einmal Begeisterung empfunden habe. Ich glaube, hat ganz viel damit zu tun, dass ich in einem Haushalt aufgewachsen bin, wo Mama und Papa, Onkel und Tante stets und ständig über politische Entwicklungen in der alten Heimat in Afghanistan gesprochen haben. Und irgendwie war es stets präsent, dass der Grund und die Erklärung dafür, dass ich, der zum Beispiel in der Grundschule anders aussah als viele meiner Mitschülerinnen und Mitschüler, dass dieser Grund irgendwie etwas mit Politik zu tun hatte. Und ich glaube, diese Erkenntnis oder dieses Schwirren im Hintergrund oder im Alltag hat irgendwie von klein auf so ein bisschen mich politisiert. Das ist vielleicht das eine und selbst, also die Entscheidung an sich, ich glaube, die habe ich meiner Sovi-Lehrerin zu verdanken. Sie hat nämlich seinerzeit gesagt, Milat, während des Abis, ich merke bei dir im Sovi-Unterricht, dass wenn ich über Sachen spreche oder wenn wir diskutieren, dass da ein gewisses, ich weiß nicht, wie sie das genau gesagt hat, aber ein gewisses Funkeln in deinen Augen sehe. Und wie wäre es denn mit einem politischen Studium? Politikwissenschaft und ich habe erstmal gedacht, was werde ich denn danach? Hm. Was kann man denn danach werden? Ja. Und all diese Fragen, aber sie hat mir da, ich bin ihr sehr, sehr dankbar, wirklich sehr viel geholfen. Hm. Und so ist es dann irgendwie geworden und ich habe dann nicht nur den Entschluss gefasst, Politik zu studieren, also europäische Studien in dem Fall, sondern auch, das kam noch dazu und war übrigens für meine Person auch etwas Neues, nämlich von zu Hause auszuziehen. Mhm. Beides kam zusammen und ich glaube, deswegen war die Erfahrung eine sehr intensive, zumindest teilweise auch ziemlich anstrengend, wenn du aus dem Melting Pot Ruhrgebiet auf einmal in Osnabrück bist, einer mittelgroßen Stadt, umgeben von sehr viel Land und dann all diejenigen, die auf dem Land wohnen, oft dann den Weg nach Osnabrück oder Osnabrück wählen und dann nicht nur, aber doch ein sehr großer Teil der Studierenden der Mehrheitsgesellschaft angehörten und du dann ganz oft auch dir die Frage stellst, bin ich hier richtig?
Mhm. Ja. Verstehe. Ja, ich finde es so schön, dass du auch so eine engagierte Lehrperson hinter dir hattest. Ich kann das voll gut nachempfinden. Und es zeigt ja einfach auch nur, wie wichtig es ist, solche Personen im Leben zu haben, die einem so den Rücken frei halten, den Rücken stärken und so sagen, du kannst es auch schaffen.
Total. Also ich kann dir sagen, ich war der Einzige in meinem Freundeskreis an der Gesamtschule. Ich bin ab einer Gesamtschule Abitur gemacht. Das war in NRW eine Alternative zum Gymnasium. Ich war der Einzige in meinem Freundeskreis, der etwas mit Geisteswissenschaften gemacht hat. Der große, große Teil, also alle anderen Freundinnen und Freunde, sind eher in Richtung MINT-Fächer gegangen. Damals war das Versprechen, mach ein MINT-Fach, studier es und dann ist die Zukunft sicher.
Genau, und du bekommst gutes Geld.
Genau,
auch, ja.
Total. Und es gab halt diese Orientierung und die Möglichkeit, oder was gibt es darüber hinaus, nicht so richtig. Also von zu Hause aus gab es ganz oft die Vorstellung, okay, man kann entweder, ich verkürze ein bisschen, aber entweder Ingenieur oder Arzt werden oder vielleicht
noch Anwalt.
Anwalt oder Lehrkraft. Das war's aber. Mhm. Und dann braucht es natürlich die Lehrerinnen und Lehrer, die on top neben dem normalen Pensum an der Schule, Gesamtschule übrigens auch ziemlich intensiv, da noch extra Stunden investieren und sagen, okay, wie sieht es denn bei dir aus? Ich bin dir super dankbar. Ich glaube aber auch, dass das mehr und vielleicht auch institutionalisiert ein Angebot sein muss, gerade für Arbeiterkinder, Arbeiterinnenkinder oder aber auch für Menschen aus Migrationsfamilien.
Absolut, sehe ich genauso. Ich würde ganz gerne mit dir über deine Arbeit bei Ruhrpott für Europa sprechen. Du bist ja Initiator davon und mich interessiert jetzt ganz brennend, wie du eben junge Menschen dafür begeisterst, also für diese für diese Vision von diesem geeinten und diversen Europa, wo wir alle auch mitbestimmen können, wo wir uns einbringen können, wo wir gehört werden auch vor allem. Genau.
Mhm. Super gern. Also es knüpft so ein bisschen daran an, an die Erfahrung in Osnabrück, an diesen Hörsaal. Ich stelle fest, ich dachte, europäische Studien, so wie ich und so wie meine Familie, wegen den Versprechen Europas nach Europa gekommen ist, dass es dann folglich eine ganze Generation nach Generation was wahrscheinlich dafür geben müsste, die mit mir in diesem Hörsaal sitzen, mit Migrationsbiografie und sich dafür vielleicht interessieren, einsetzen oder was auch immer. Das Gegenteil war der Fall. Ich war der Einzige oder einer von ganz wenigen mit Migrationsbiografie und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann das sein? Denn klar, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die EU oder zumindest Vorläuferorganisationen der Europäischen Union in die Wege geleitet. Es war also klar vom Frieden geprägt. Frieden, das war der Drive oder der Treiber für Integration. Aber weitaus eher im 19., im 20. Jahrhundert gab es diejenigen oder waren diejenigen, die für Europa sich engagierten, die die Vision eines geeinten Europas forderten, im Gegensatz zu der seinerzeit aufkeimenden Bewegung des Nationalismus. Mhm. Es waren Minderheiten, Angehörige von Minderheiten, teilweise Schriftsteller, Literaten, Jüdinnen und Juden, die zum Beispiel gesagt haben, wir brauchen ein geeintes Europa, das ist die Zukunft und nicht der Nationalismus.
Mhm.
Und heute bei Angehörigen von Minderheiten das Interesse für Europa zu wecken, das war so ein Beweggrund, eine Motivation, Ruhrpott für Europa zu gründen oder Ruhrpott für Europa ins Leben zu rufen. Mhm. Zu sagen, okay, die Minderheiten, die es damals, zum Beispiel Stefan Zweig, aus Österreich, seinerzeit die haben sich für Europa engagiert, weil sie in den Nationalismen keine Heimat gefunden haben. Was ist daran alt, wenn wir auf die heutige Zeit blicken? Mm. Nichts. Genau heute haben wir erneut wachsenden und aufkeimenden Nationalismus. Lass mal über Europa sprechen, gerade aus dieser Perspektive. Mhm. Es könnte vielleicht das ein oder andere Spannende dabei sein, der ein oder andere Lösungsansatz oder Ausweg aus dieser eher tristen Zeit jetzt gerade.
Mhm. Ja, total. Mich würde jetzt nochmal wirklich genau interessieren, wie ihr zum Beispiel in Schulen, also ich weiß, dass ihr Workshops macht und so weiter, also was besprecht ihr da? Also wie geht ihr auch irgendwie an die jungen Leute ran? Was sind vielleicht auch eben so Themen, die aus den Runden kommen? Also was beschäftigt die Menschen auch? Also gerade weil der Ruhrpott auch ja super divers ist. Also hier sind ganz, ganz viele Nationen in einer Region vertreten. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es so im Ruhrpott selber dadurch auch so gewisse Konflikte oder gewisse Reibungen gibt, aber ich glaube auch so übergreifend gibt es so Themen, die alle irgendwie betreffen und alle beschäftigen. Genau, das würde mich nochmal interessieren.
Total, also ich stimme dir voll zu. Der Ruhrpott, genau, habe es auch zu Beginn gesagt, ist ein Melting Pot, könnte man sagen. So eine vielfältige Bevölkerung gibt es selten, glaube ich, in Europa, in der Intensität und auf so engem Raum. Europa sagt übrigens von sich, geeint in Vielfalt. Und dann sage ich immer, hey ihr Lieben, schaut mal her in den Ruhrpott. Wir sind die gelebte Vielfalt. Ja. Funktionieren tut es in weiten Teilen. Mhm. Es gibt aber auch einige Bereiche, wo man vielleicht schauen und sehen müsste, wie es besser geht. Oder wo auch Vielfalt teilweise zur Entfremdung geführt hat. Auch diese Bereiche oder diese Baustellen haben wir in unserer eigenen Heimat. Aber es ist trotzdem einer der Gründe gewesen, zu sagen, hey, es gibt da eine sehr starke Verbindung zwischen dem, was Europa oder die EU gerne sein will und das, was der Ruhrpott gerade ist. Und ich glaube, die Lehren, Erfolge, aber auch von den Misserfolgen kann der gesamte Kontinent profitieren. Das ist so nochmal so ein bisschen der Überbau. Und ganz konkret, nun ja, ich hatte die Idee und dann auch im Team weitergedacht und dann auch realisiert, dass wir eine Tour durch das gesamte Ruhrgebiet machen sollten, um sozusagen die Forderungen der jungen Generation für die jetzt anstehende Europawahl mal zusammenzufassen. Wir hatten das Interesse oder wir hatten die Motivation zu sagen, nein, wir schreiben jetzt nicht irgendwie, was der Ruhrpott, der junge Ruhrpott denkt und will, sondern wir lassen mal die jungen Menschen, Autorinnen und Autoren eines gemeinsamen großen Manifests werden. Und das haben wir dann auch so gemacht. Wir haben mit dem Beginn des neuen Schuljahres bis Weihnachten Schulen besucht. Im gesamten Ruhrgebiet verschiedene Schulformen, Fokus aber auf die Milieus und auf die Stadtteile, wo Zahlen belegen ist, die Wahlbeteiligung super niedrig war, Arbeitslosenquote ziemlich hoch, Schulformen, die, ich sage jetzt mal weniger Gymnasien, sondern eher Berufsschulen, Gesamtreal- oder Hauptschulen besucht. Weihnachten war dann sozusagen der Cut und ab dem Moment haben wir dann die Forderungen der jungen Menschen, die wir gesammelt haben in den Workshops, immer am Ende in eine junge Ruhrpott-Agenda einfließen lassen. Wir haben also quantitativ ausgewertet und versucht zu deuten, wie denken wir als eine Generation von Erst- und JungwählerInnen, als eine vielfältige Generation aus dem Ruhrpott über Europa nach, welche Sorgen, Kritiken und Wünsche haben wir für den Kontinent, welche Handlungsempfehlungen können wir schon formulieren und gleichzeitig aber auch qualitativ Interviews geführt, um nochmal so ein bisschen Stories einzufangen aus dem Ruhrgebiet und Personen zu porträtieren und zu zeigen, wie Biografien im Ruhrgebiet gestrickt sind und wo sozusagen die Brücken und die Verbindungen zur europäischen Idee sein könnten. All das beinhaltet die junge Ruhrpott-Agenda. Die Schultour ist ja jetzt abgeschlossen. Die Agenda ist publiziert. Wir werden jetzt bis zur Europawahl alles daran setzen, dass wir für diese Agenda, für diese Forderungen so viel, ich sage mal, Lärm kreieren können, so viele Menschen, Entscheidungsträgerinnen, PolitikerInnen, all diese Leute dafür gewinnen können, an die breite Öffentlichkeit kommen können. Also mit anderen Worten eine Brücke schlagen können zwischen den Stimmen, die in die Agenda eingeflossen sind und der Politik. Am 18. Januar haben wir einen guten Auftakt gemacht. Da kam unter anderem die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, weitere Abgeordnete aus Brüssel kamen, es kamen Expertinnen und Experten in Panels zusammen und diskutierten basierend auf die Agenda ihre Position, wo es Gemeinsamkeiten und Unterschiede gab. Über 100 oder 120 junge Menschen waren im Saal und hörten natürlich zu. Und es war ein Moment, wo auf einmal diese Brücke zwischen die da unten und der vermeintlichen Klasse, die da oben, geschlagen worden ist. Und das nochmal und stetig zu wiederholen, das ist unsere Mission oder unser Ansatz zumindest.
Okay, also auch ein extrem wichtiges Anliegen, wie ich finde. Und ich glaube, es gelingt euch bisher ziemlich gut, Lärm dafür zu machen. Das war meine Wahrnehmung bisher. Wie erklärst du auch gerade jungen Menschen, dass Europa wichtig ist? Also, dass es wichtig ist, sich dafür einzusetzen, für ein freies Europa, ein demokratisches Europa und was das mit ihrem Alltag eigentlich zu tun hat.
Ja, das ist, ich würde sagen, der schwierigste Part unserer Arbeit. Auf Augenhöhe, nah an den Lebensrealitäten von den jungen Menschen, man sagt auch auf Peer-Ebene zu bleiben, mit ihnen die Relevanz auf Real Talk Basis zu diskutieren. Denn es geht nicht darum, irgendwie von oben herab den Leuten zu sagen, ey, wie wär's denn, wenn du wählst, ist doch spannend und tschüss, au revoir, bis auf Nimmerwiedersehen. Dann haben weder die noch wir etwas davon. Es geht nämlich nicht jetzt am 9. Juni bei der Europawahl darum, nationalen Parteien oder der Regierung einen Denkzettel zu verpassen oder irgendwie über nationale einzelne Themen die Wahl zu nutzen und zu sagen, jetzt gebe ich jetzt meiner schrillen Partei eine Stimme, damit es irgendwie Schlagzeilen generiert. Es geht bei dieser kommenden Europawahl im wahrsten Sinne des Wortes um alles oder nichts. Und ich hatte ja zu Beginn über Ruhrgebiet, Stichwort Vielfalt, Stichwort Minderheiten kurz gesprochen. Es wäre fatal zu denken, ein Recht, also ein Rechtsruck im EU-Parlament, vielleicht sogar eine rechte Kommission oder ein rechter Kommissionspräsident, Kommissionspräsidentin keinen Einfluss hätte auf unser Miteinander in Deutschland, aber auch in Gesamteuropa. Diese Dringlichkeit an konkreten Beispielen darzulegen, darzustellen, das ist unsere Motivation und das versuchen wir in den Workshops. Das versuchen wir anhand von Beispielen, anhand von interaktiven Elementen und oft sind Lehrkräfte auch gar nicht im Raum und dann ist erst recht.
Ja, das ist auch super wichtig, total. Dass sie so einen geschützten Raum haben, um wirklich auch ihre Meinungen, ihre Gedanken äußern zu können.
Um vulnerabel mal vielleicht sich auch zu zeigen oder mal Ängste, die man vielleicht vor der Lehrerin oder vor dem Lehrer nicht gerade gerne artikuliert. Jede Lehrkraft ist am Ende des Tages auch eine benotende und selbst politische Person. Um das zu schaffen, sind ganz oft die Lehrkräfte nicht vor Ort und das schafft für uns wiederum einen safer Space, um über diese Themen zu diskutieren. Und ganz oft bekommen wir dann im Nachhinein gesagt, hey, wie kann ich weiterhin mit euch im Austausch bleiben, wenn ich nochmal eine andere Frage habe. Und es werden anonyme Fragen gestellt, die einem unter die Haut gehen, wo man sich denkt, diese Sorge solltest du noch in diesem Alter eigentlich gar nicht haben. Ja. Aber sie haben sie. Und das sollte man unbedingt wahrnehmen. Und das versuchen wir zu machen.
Also die Lebensrealitäten sichtbar zu machen.
Total.
Und was ist für echt schlimme Erfahrungen auch leider gibt, also aufgrund der irgendwie eigenen Biografie, der eigenen Einwanderungs- oder Migrationsgeschichte, also was eben auch schon in sehr, sehr jungem Alter leider Menschen durchmachen müssen.
Absolut.
Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir das persönlich, glaube ich, sehr gewünscht als junge Schülerin, hätte es bei uns so ein Format gegeben, also wirklich. Ich glaube, Ruhrpott für Europa steht auch so für eine Initiative oder für ein Projekt, das wirklich diesen Dialog fördert und es auch wirklich gut hinbekommt und vor allem auch eben Menschen zuhört, die nicht gehört werden. Und ich glaube, das fehlt generell. Und ich würde jetzt im gleichen Schritt eben fragen wollen, was man deiner Meinung nach eben machen könnte, um in seiner eigenen Region, in seiner eigenen Kommune, also vor Ort, eben diesen Zusammenhalt zum einen zu organisieren, also was könnte man irgendwie auch beachten, also um diese Dialogräume zu öffnen, einfach auch diese Konflikte, die wir, glaube ich, in der gesamten Gesellschaft irgendwo haben, überhaupt zu bearbeiten, zu thematisieren?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Das ist eine Frage, mit der sich gerade sehr viele Menschen beschäftigen. Man könnte jetzt sagen, viel zu spät, weil schon so viel kaputt gegangen oder entglitten ist, was man vielleicht vorher schon irgendwie hätte behandeln können oder aufgreifen können. Dennoch ist es wichtig, dass man sich diese Frage auch jetzt stellt. Ich habe kein Patentrezept, aber ich glaube, auf der einen Seite ist es natürlich widerwärtig und schockierend, was wir mit den Recherchen oder mit der Aufdeckung, die Korrektiv geleistet hat, jetzt wissen. Ja, jetzt sozusagen definitiv. Konsens oder nicht Konsens, aber jetzt bekannt in der Gesellschaft
geworden sind. Genau, so eine gewisse Einigkeit auch darüber haben, es muss jetzt was getan werden, wir müssen handeln.
Genau, und genau das kann man oder sollte man, vor allem übrigens die Reaktion darauf, nämlich die Demokratiebewegung in dem gesamten Land, ich glaube beispielslos in der Geschichte der BRD, zum Anlass nehmen und zu sagen, okay, hey du, schweigende Mitte. Oder hey du, demokratisch denkend, aber sonst nie wirklich sich artikulierende Mitte. Wie wäre es, wenn es nicht nur bei der Demonstration bleibt? Wie wäre es, wenn nicht nur du hoffentlich zur Wahl gehst, sondern wie wäre es, wenn man dich ein paar Stunden oder euch ein paar Stunden auch für Einsatz, Engagement für die Demokratie, für Dialog gewinnen kann? Am Ende des Tages ist es nämlich das, was es braucht. Das Gefühl, dass man sich gehört fühlt. Das Gefühl, ey, es sind gar nicht die da oben, sondern es ist eine Person wie du und ich, die versucht, keine Ahnung, in Brüssel, im Landtag, im Bundestag, verschiedene Interessen zu vereinen und dann das Bestmögliche irgendwie in einem Abstimmungsverhalten wiederzugeben. Dass wir diese Brücke zur Politik schlagen, dass man zeigt, ey, das ist dein Wahlkreisvertreter oder Abgeordnete. Diese Person ist für dich in Brüssel zuständig. Ja, es ist erneut eine Brücke und die Dialoge und die Räume, wenn man das schafft zu kreieren, das braucht natürlich super viel Commitment an allen voran.
Auch Ressourcen.
Richtig. Genau. Allen voran Gelder für demokratische Bildung, für politische Bildung. Wenn man sich jetzt überlegt, wo gekürzt wird wegen des neuen Haushalts, dann kann man nur mit dem Kopf schütteln, gerade in einer solchen Zeit Mittel zu kürzen für genau diese wichtige und vor allem zukunftsweisenden Aufgaben oder zukunftsgestaltenden Aufgaben. Nämlich von heute auf morgen kann man irgendwie Menschen nicht demokratisieren, sondern es ist ein Prozess. Und teilweise fängt dieser Prozess zu Hause aufgrund von demokratisch vorhandener Kultur am Esstisch an. Oder er muss in Schule behandelt werden, weil zu Hause irgendwie Erfahrung mit Diktaturen, Flucht, was auch immer gemacht worden ist. Und da ist einfach gewisse Wertschätzung oder Anerkennung für die demokratischen Prozesse nicht gibt. Da muss man halt anders ansetzen und diese Leute auch abzuholen. Aber man muss was machen.
Ich höre, wie bei anderen Gesprächen, die ich geführt habe, also dieses Zuhören und aber auch diese Nähe zum Menschen, das ist so das Wichtigste in dieser Arbeit, also wenn man wirklich nachhaltig auch was bewegen möchte. Ich frage mich immer so ein bisschen, warum wird die Europawahl nicht als wichtig empfunden? Also bisher hatte ich zumindest zum Beispiel auf Social Media oder sonst irgendwie wenig Werbung dafür gefunden. Also man bekommt maximal irgendwie einen Brief so zugeschickt, also vom Bezirksamt oder je nachdem, der dich dazu aufruft, registriere dich bitte, so geh zur Wahl. Aber ansonsten spüre ich nicht, dass es irgendwie medial darauf aufmerksam gemacht wird. Und ich denke aber, dass es vor allem dieses Jahr eine wegweisende Wahl sein wird, also wohin eben die europäische Politik schlussendlich in den nächsten Jahren hinsteuert.
Ja.
Und es ja unweigerlich mit uns BürgerInnen hier in der EU und in Europa zu tun hat. Also es betrifft ja unsere Lebensrealitäten direkt. Also auch wenn das vielleicht von vielen immer, also die Politik als geschlossener Block oder sehr weit entfernt empfunden wird, schlussendlich werden dann dort über Dinge abgestimmt, die dann unseren Alltag halt beeinflussen.
Ja.
Und mich würde jetzt einfach interessieren, was deine Einschätzung dazu ist. Also warum wird die nicht als wichtig empfunden, die Europawahl?
Also ich habe verschiedene Erklärungen, warum die Europawahl als ja wirklich entweder Elitenthema, Nischenthema oder wie vorhin schon erwähnt, irgendwie als nationaler Denkzettel verstanden werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass das unter anderem damit etwas zu tun hat, dass das Organ, was wir wählen, anders funktioniert als nationale Parlamente und zwar weniger Befugnisse hat. 2019 haben Manfred Weber und Franz Timmermans Europawahlkampf gemacht und gesagt, hey, wenn ich von der EVP oder ich von den Sozialdemokraten S&D gewählt werde, eine Mehrheit auf uns vereinen kann, dann werden wir die Kommission leiten. Mhm. Am Ende ist es dann so geworden, dass dann die Gruppe der EVP zwar stärkste Gruppe geworden ist im EU-Parlament, aber Kommissionspräsidentin ist Ursula von der Leyen geworden. Mhm. Ganz einfach, weil es gibt keine Bindung für das Parlament bzw. für die Kommission, genau Bezug zu nehmen auf das Wahlergebnis. Stattdessen macht der Europäische Rat einen Vorschlag. Und der Europäische Rat, der setzt sich aus Regierungschefs zusammen. Es wird also sehr viel geklüngelt. Mit anderen Worten, wir müssen ganz offen und ehrlich über die Frage diskutieren. Mhm. Und das machen wir auch in den Klassenzimmern. Wie findest du das? Wie demokratisch ist das aus deiner Sicht? Mhm. Wir wählen ein Organ, was allerhöchstens über Vorschläge, naja, ich spitze ein wenig zu, aber es ist wirklich so, über Vorschläge der Kommission am Ende des Tages beraten kann, abweisen, zurückweisen kann, aber selbst keine Gesetze vorschlagen. Initiativrecht hat nur die Kommission zum Beispiel. Mhm. Budgetrecht teilt sich das Parlament mit dem Rat. All diese Fragen oder all diese Zustände sorgen dafür, dass man sagt, okay, dann wähle ich diese oder jene Partei und Kommissionspräsidentin wird am Ende Ursula von der Leyen, die gar nicht auf dem Wahlzettel stand. Ist doch logisch, dass dann Leute sagen, ja gut, meine Stimme ist nicht so wichtig. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, dass wir keine richtige europäische Diskussionskultur haben. Wir brechen immer alle Themen, alle großen Themen in nationale Grenzen runter. Wenn es um Klimaschutz oder um Umweltschutz geht, dann diskutieren wir, was wir als Deutschland machen müssen, wie wir als Deutschland reagieren sollten. Migration und Flucht wird erneut aus einer deutschen Perspektive teils skurrile Vorschläge. Wir diskutieren gerade im Land über eine Bezahlkarte. All diese Sachen werden national irgendwie gehandhabt. Dabei ist schon seit Jahren und Jahrzehnten bekannt und Konsens, dass nur europäisch Lösungen gefunden werden können. Mhm. Also was bringt es, wenn irgendwie europäische Nachbarn beim Klimaschutz total nachlassen und wir uns ambitionierte Ziele setzen? Nein, es muss also europäisch irgendwie an einem Strang gezogen werden. Da ist es schon, macht es schon nur Sinn. Und dieses Bewusstsein, das ist das Wort, was ich gesucht habe, dieses Bewusstsein haben wir noch nicht. Das ist das andere. Also dieses europäisch fühlen, europäische Verantwortung und ja, ich meine, in den USA ist das ja anders. Da denken die Menschen nicht in den Staaten. Ist auch logisch, es ist ein Land. Aber wenn wir es schaffen könnten, dass wir für die Europäische Union zumindest es schaffen, ein kollektives Bewusstsein zu kreieren, zu schaffen und zu sagen, hey, das, was in Griechenland passiert, betrifft uns, weil wir ein Exportland sind. Also sehen wir bitte doch zu, dass wir ein kollektives Bewusstsein haben und Dinge von dort aus denken. Das ist noch eine andere Sache, die fehlt, zusammen mit der Institution EU-Parlament und den Befugnissen kommen wir, glaube ich, zu dieser Lage, in der wir uns gerade befinden, dass ja, man nicht so genau weiß, was danach passiert, wenn man dann diese oder jene Partei, was nach dem 9. Juni sozusagen passieren wird.
Genau, dieses Selbstverständnis eines kollektiven europäischen Daseins irgendwie auch in den Köpfen der Menschen wirklich zu erzeugen, ist, glaube ich, die große Herausforderung, vor der sich jetzt die Menschen, die dann schlussendlich dort einziehen im Europaparlament, dann auch stellen müssen. Weil, wie du sagst, ich glaube, diese großen Herausforderungen wie eben Klimawandel oder auch die Migrationspolitik, die können wir nur meistern, wenn wir halt wirklich alle geeint an einem Strang ziehen.
So ist es. Total. Und ich meine, wenn ich daran noch kurz anknüpfen darf, bei unserer jungen Robot-Agenda, die wir herausgegeben haben, haben wir eine Zahl sozusagen uns näher angeguckt, nämlich die Frage, ob die Leute wählen gehen. Und es gab also wirklich 43% oder 48% sagten ja, die Mehrheit sagte entweder vielleicht, weiß nicht oder nein oder darf nicht. Darüber kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen. Was ich aber interessant fand, war, dass wir vorab gefragt haben, in einer anderen Frage, wie sie sich denn fühlen, welchen Bezugpunkt sie haben. Eher zur Region, zur Stadt, zur Kommune, zum Land Deutschland oder zu Europa oder zu einem ganz anderen Ort. Herausgekommen ist, dass diejenigen tendenziell eher zur Wahl gehen, die sich schon irgendwie europäisch fühlen. Ist irgendwo auch klar, Aber was kann man daraus ableiten? Man kann doch daraus zunächst ableiten, Stichwort europäisches Bewusstsein, dass es schon von klein auf, schon in der Schule, statt der Klassenfahrt nach München oder nach Berlin, vielleicht die Klassenfahrt
über die Ländergrenzen raus,
nach Kopenhagen, nach Amsterdam oder nach Paris geben sollte. Dass man mehr europäischen Austausch fördert. Mhm. Dass Erasmus quer durch alle gesellschaftliche Schichten ein Angebot ist, das Menschen wahrnehmen. Dass wir also über Austausch dieses kollektive Bewusstsein stärken. Warum? Weil wir sozusagen herausgefunden haben, dann gibt es nämlich noch einen direkten Einfluss zur Frage, ob man auch zur Europawahl geht.
Mhm. Ich wollte noch über ein Thema sprechen, das wirklich sehr, sehr viele Menschen in Deutschland betrifft. Und zwar, es leben ja ca. 11 Millionen Menschen in Deutschland ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Also das sind die Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Das ist jeder Achte, was, also wenn man sich das irgendwie so bildlich vorstellt, echt extrem viele Leute halt eben betrifft. Und viele davon leben jetzt schon lange genug in Deutschland, dass sie die Staatsbürgerschaft theoretisch anfordern könnten. Jetzt ist es aber so, dass das Staatsangehörigkeitsrecht eine Änderung bekommen soll, dass eben doppelte Staatsbürgerschaften erlaubt sind und aber auch, dass die Einbürgerung generell erleichtert wird. Daher wollte ich dich eben fragen, inwiefern nimmt die Frage nach Staatsbürgerschaft im Allgemeinen und auch so damit verbunden dem Wahlanspruch oder Wahlrecht oder die Wahlberechtigung eigentlich genau bei den jungen Menschen hier im Ruhrpott ein? Und wird sich deiner Meinung nach auch nachhaltig was verändern? Also durch diese Änderung in dem Staatsangehörigkeitsgesetz oder ist deine Einschätzung eher, dass es sich über wahrscheinlich sehr, sehr viele Jahre eher schleppend erst sehr viel später zeigen wird?
Das ist eine gute Frage. Du sprichst einen wunden Punkt an. Ich hatte super oft die Situation in den Schulklassen, wo wir über genau dieses Thema gesprochen haben, es angeteasert haben und als Antwort kam, ja du, aber ich kann doch gar nicht wählen. Da kann man nur müde lächeln und sagen oder versprechen, dass wir uns auch dafür sozusagen stark machen wollen. Mhm. Jede achte Person in Deutschland, die hier in Deutschland lebt, kann nicht zur Wahl gehen, darf nicht wählen, weil das Wahlrecht immer noch an die Staatsangehörigkeit gekoppelt ist. Das kann man gut oder schlecht finden, aber wenn jede achte Person in Deutschland nicht wählen gehen darf, muss man die Frage stellen, inwiefern erhebt man den Anspruch für alle Menschen in Deutschland oder zumindest ein Votum von der Bevölkerung in Deutschland, der gesamten Bevölkerung in Deutschland erhalten zu haben. Wenn man hier lebt, hier vielleicht arbeitet oder sogar lernt, studiert oder was auch immer, aber dann an der fundamentalen Frage, wie das Gemeinwohl organisiert sein soll, nicht mit teilnehmen kann.
Ja.
Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass es über Jahre aufgrund der damaligen Staatsangehörigkeitsregelung diese Entscheidungspflicht gab. Entweder oder. Entscheide dich jetzt. Das hat natürlich zur Verbitterung geführt. Viele Menschen haben sich dann für das eine oder andere entschieden, aber innerlich irgendwie gesagt, okay, so richtig warm werde ich mit euch nie, geschweige denn mit dem demokratischen System. Ich werde es erstmal aus Prinzip nicht machen.
Weil es auch gewisse Vorteile mit sich bringt. Also das muss man ja auch ehrlich sagen. So ist es.
Und wenn wir jetzt versuchen, diese Leute wieder an Bord zu bringen, dann muss man sehr viel an Überzeugungskraft, an aber auch guten Argumenten bringen, dass jetzt das neue Staatsangehörigkeitsgesetz Vorteile mit sich bringt, zumindest für eine kleine Gruppe. Aber es ist zumindest eine Gruppe, die jetzt hinzukommt in die Wählerinnenschaft. Und die große Hoffnung ist, dass jetzt die Politik, diejenigen, die sich für Mandate bewerben, das auch im Auge behalten und jetzt auch für diese Gruppe von Wählerinnen und Wähler zumindest politische Angebote machen. Das ist der Vorteil, der insgesamt in einer Situation, die nicht zufriedenstellend ist, sich darbietet. Die Beauftragte im Bundeskanzleramt für Integration, Rim Alabali Radovan, hat gesagt, es war einfach, also ich hatte sie gefragt und meinte, es ist aktuell oder unter aktuellen Bedingungen nicht machbar. Aber sie weiß oder kennt den Missstand. Und es ist natürlich eine Hoffnung oder eine Vision, dass wenn es irgendwann mal die politischen Mehrheiten gibt, dass man das komplett neu denkt und versucht, so viele Menschen wie möglich bei dem Votum bei demokratischen Wahlen das Angebot oder die ausgestreckte Hand zu reichen.
Ja, sehr wahrscheinlich ist es auch so. Ich glaube, es ist auch zu einem gewissen Teil so eine Frage von Repräsentanz. Also wer ist überhaupt in den bekleidenden Ämtern? Sehe ich mich wieder?
Oh ja.
Ich glaube, das ist in den letzten Jahren besser geworden mit so vereinzelten Personen. Aber wenn man sich Deutschland anguckt und Deutschland schreibt sich das ja auch so ein bisschen auf die Fahne, dass es eine Einwanderungsgesellschaft ist oder ein Einwanderungsland.
Mhm.
Und zumindest wird damit manchmal so ein bisschen geworben,
dass
es eben eine lange Tradition oder Geschichte mit Migration
total.
Gibt.
Ja.
Und auf der anderen Seite sieht man sehr, sehr wenige Menschen mit sichtbare Einwanderungsgeschichte dann tatsächlich in so hohen Ämtern. Und ich glaube, das ist auch gerade für junge Menschen irgendwie, vielleicht auch so eine Hürde, sich dann selber so in Anführungszeichen in der Position vorzustellen. Also zu sagen, ich könnte eventuell auch mal in diese Ämter reinkommen oder ich könnte es auch dort hochschaffen.
Also ich habe jetzt die konkrete Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich war schockiert, als ich sie gesehen habe. Unter 10% waren es auf jeden Fall. Ich kenne jetzt nicht die genaue Zahl, 8, 7 oder 6. Das ist der Anteil der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen in NRW mit Migrationsbiografie.
Krass.
Und das ist jetzt nur eine Zahl. Also es ist der Wahnsinn und teilweise skurril, wenn man sich anschaut, die Vielfalt des Ruhrgebiets, die verschiedenen Kulturen und Identitäten, die im Ruhrpott gemeinsam friedlich zusammenleben. Und dann das in Kontrast setzt, nicht mit einer anderen Region, sondern mit eben jenem Ruhrgebiet, aber diesmal in politischer Besetzung. Und schaut, okay, wer sitzt denn eigentlich in den Stadträten? Wer sitzt eigentlich im Landtag? Wer sitzt eigentlich in den Bezirksverordnetenversammlungen? Über was wird entschieden? Welche Perspektiven sind da? Und dann wird auf einmal klar, what happened? Wie kann es sein, dass es da so einen Riesenkontrast gibt.
Ja, ist doch logisch. Komplett verzerrtes Abbild der eigentlichen Gesellschaft.
Total. Und wenn es eine Nationalmannschaft gibt mit so vielen Personen, mit denen man sich identifizieren kann und Vorbildern, ist doch logisch, dass dann fast jeder zweite Junge, mit denen wir in den Schulklassen gesprochen haben, den Traum und den Wunsch vom Fußballer hat, weil es die Vorbilder gibt, weil es den Serge Gnabry, weil es damals Jerome Boateng, Ilkay Gündoğan, weil es die gibt. Jetzt ist aber die Frage, wie schaffen wir es, Vorbilder auch beispielsweise in der Politik zu etablieren? Ist doch logisch, das geht nur, indem wir Repräsentation oder zunächst einmal die Repräsentation stärken, Vorbildsfunktionen, Identifikationsfiguren dereinst haben und dann hoffentlich in den Schulklassen zu sagen, ich will nicht der nächste Ilkay Gündoğan werden, sondern ich will vielleicht der nächste Cem Özdemir werden. Das gibt es mittlerweile.
Ja?
Also ich habe mal einen oder anderen gehört, aber es braucht natürlich mehr und quer durch alle Parteien. Nicht nur, also es braucht natürlich auch ein gewisses Verständnis für die eigene Herkunft, also eine gewisse Sensibilisierung. Aber das sind alles weitere Schritte. Wir sind noch viel zu weit
davon entfernt.
Wir müssen jetzt ganz klar die Frage der Repräsentation stellen.
Milad, ich danke dir. Ich habe es sehr genossen und ich wünsche dir und aber auch vor allem Ruhrpott für Europa noch ganz, ganz viel Erfolg bis hin zur Europawahl. Und ich bin mir sicher, ihr werdet was hier verändern können.
Danke
und
dir.
Ich bin schon echt gespannt, was auch danach dann weiter auf dem Plan steht.
Danke dir. Vielen Dank für die Einladung.
Das war Milad Tabusch, Initiator von Ruhrpott für Europa. In der nächsten Episode sprechen wir mit Katrin Neumann-Ried, Bürgermeisterin von Brieselang. Mit ihr wollen wir darüber reden, was für Konflikte es auf kommunaler Ebene gibt, wie sie andere Dialogformate nutzt, um mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten und wie es auch für sie ist, als parteilose Bürgermeisterin das Amt zu bekleiden. Die Folge erscheint dann auf allen gängigen Podcast-Portalen.